Vielen Dank. Ich sagte, ich darf Ihnen jetzt ein paar Überlegungen zu Impfungen bei immunsupprimierten Patienten geben und besonderer Berücksichtigung von Infektionen oder bakteriellen Infektionen, wie es mir der Herr Professor Kranninger im Vorfeld auch als Thema gestellt hat. Ich sagte, es kommt, immunsupprimiert ist nicht gleich immunsupprimiert, es gibt sehr unterschiedliche Formen der Immunsuppression und danach richtet sich natürlich auch, welche Infektion auftreten kann, Neutropenie, ist es eine Asplenie, sind die Zellen betroffen, wie beispielsweise bei HIV-Infektionen. Also ganz unterschiedliche Typen von Immunsuppression, die auch unterschiedliche Immunantworten hervorrufen können und natürlich auch Reaktionen auf die Impfung. Man unterteilt so ein bisschen, versucht das relativ grob in schwere Immunsuppression zu unterteilen. Warum sage ich Ihnen dann? Das sind metastasierende Malignome, adenioplastische Chemotherapie, also Knochenmarktransplantationsempfänger, eine Hochdosis-immunsuppressive Therapie, aber auch eine Hochdosis-Cortisontherapie. Und dann gibt es die eher mildere Immunsuppression, wie bei rheumatologischen Erkrankungen, bei Niedrigkortisontherapie, bei Nierenerkrankungen, aber auch bei Aspleninabwesenheit von interkohärenten antineoplastischer Therapie. Der Immunsupprimierte hat nämlich Gefahr eigentlich von beiden Seiten, einerseits von der Immunsuppression, nämlich aufgrund der Infektion und auch von der Seite natürlich der Vakzination. Denken Sie nur an die ganzen Lebendimpfstoffe, die natürlich zwar attenuiert sind, aber trotzdem eine Infektion hervorrufen können. Deshalb bei schwerer Immunsuppression sind inaktivierte Pathogene, Toxoide und Subunit-Impfstoffe haben da nur ein geringes oder kein Risiko. Lebendimpfstoffe sind da generell kontraindiziert. Einzige, was wir nicht wissen bei diesen milderen Immunsuppressionen ist, wie sehr, wie gut ist die Impfantwort vorhanden. Sie sehen zahlreiche Impfungen, wir haben, ich habe es gelesen, gegenüber 26 Krankheiten haben wir derzeit Impfungen, es werden wahrscheinlich laufend mehr werden. Sie sehen 1796 die erste Impfung gegen Pocken und laufend, vor allem im letzten Jahrhundert, wurden zahlreiche Impfungen in diesem Gebiet auch zugelassen, vor allem auch bakterielle oder Impfstoffe gegen bakterielle Erreger, wie beispielsweise bei Diphtherie, bei Pertussis, also zahlreiche Impfstoffe, die wir derzeit haben. Sie sind es auch weiterführend. Also wir haben eine relativ große Menge von natürlich inaktiven Impfstoffen, aber auch sogenannten Lebendimpfstoffen, die also nicht keine Totimpfstoffe und daher keine inaktivierten Impfstoffe darstellen. Zu zeigen, dass Impfstoffe wirken, das kann man, glaube ich, auch an dieser alten Tafel, die aus Dänemark stammt, da geht es um die Pockenimpfung und da wurden also diese ersten Inokulationen Ende des 18. Jahrhunderts durchgeführt und Sie sehen hier diese sogenannte Crude Mortality und auch hier die Smallpox Death Rate und Sie sehen mit Einführung dieser Inokulation doch schon einmal eine Abnahme der Todesrate und dann vor allem mit der Einführung auch der Vakzination eine deutliche Abnahme der Todesraten, auch der Gesamttodesraten. Und das waren damals doch 15 oder 8-20%, schätzt man, an der Bevölkerung, die am Pocken verstorben sind. Also Impfungen wirken, das ist natürlich eine virale Impfung, wir werden sehen, wie es bei bakteriellen Impfungen ist. Sie sehen hier Totimpfstoffe, Lebendimpfstoffe, zum Glück der Großteil sind Totimpfstoffe, die stören uns also aufgrund der Nebenwirkungen bei Immunsuppression nicht. Die Lebendimpfstoffe, wie hier Gelbfieber, Masern, Mumps, Röteln, Herpes, Zoster, die können ganz einfach ein Problem machen bei einer massiven Immunsuppression, weil dann können sie natürlich auch eine Erkrankung auslösen und das ist ja, was wir eigentlich beim Patienten nicht wollen. Die sind bei massiver Immunsuppression kontraindiziert. Impfstoffe jetzt zur Prävention bakterieller Infekte, kurz ein paar Überlegungen dazu, was gibt es dazu? Auf der einen Seite möchte man natürlich mehr Impfstoffe jetzt haben gegen bakterielle Infekte, nicht zuletzt deshalb, weil es auch immer mehr Resistenzen gibt und der Antibiotika, wenn wir uns da die Pipeline anschauen, die ist leider nicht so gefüllt wie bei den Impfstoffen. Das, was drinnen ist, das ist halt mehr vom selben, also mehr Quinolone, mehr Oxazolidinone, aber wirklich Antibiotika mit neuen Wirkmechanismen sind da nicht drinnen. Und Antibiotika, wenn sie verwendet werden, rufen Resistenz hervor. Eine Impfresistenz, eine Vakzineresistenz ist bisher eigentlich nicht bekannt. Auch wenn es natürlich zu einer Verschiebung von Serotypen, wie wir es bei den Pneumokokken gesehen haben, führen kann, aber das wäre der große Vorteil natürlich. Und Sie sehen hier nur anhand von Beispielen, wie schnell bei Antibiotika eine Resistenz entsteht. Penicillin 1940, 1942, Methicillin 1960, 1961 die erste Resistenz. Also das kann sehr rasch gehen. Und natürlich hat man jetzt in den letzten Jahren zwischen, Sie haben das Bild heute schon gesehen, in einer etwas anderen Form, dass doch deutlich mehr Vakzine entwickelt werden, aber nur lassen Sie sich nicht so täuschen, der Großteil ist in Phase 1 oder präklinisch und so viele neue Impfstoffe ist die Frage, ob es wirklich in nächster Zeit geben wird, vor allem gegen bakterielle Infektionen. Gegen was impft man da? Da gibt es verschiedene Überlegungen bei bakteriellen Infektionen, gegen Toxine, gegen Adhäsionsmechanismen oder gegen bestimmte Virulenzgene. All das sind Überlegungen und bei unterschiedlichen Erkrankungen impft man auch gegen unterschiedliche Eigenschaften der Bakterien und hat damit mehr oder weniger Erfolg. Das große Beispiel Tuberkulose, 1921 ist BCG eingeführt worden, die Impfung, hat aber allerdings keinen Einfluss gehabt, wirklich auf die Tuberkulose bei Erwachsenen, bei Kindern schon. BCG wird nicht mehr verwendet. Aber trotzdem, also in vielen Bereichen, in den entwickelten Ländern zumindest nicht. Aber wir haben jetzt zahlreiche Anstrengungen, umfallen, bei, Sie müssen sich vorstellen, 1,4 Millionen Tote pro Jahr, 2 Milliarden Patienten oder Menschen latent infiziert mit Tuberkulose, also ein großer Load. Und es gibt zahlreiche Anstrengungen mit attenuierter BCG, mit viralen Vektoren, mit Subunit-Vakzine, da neue Impfungen auf den Markt zu bringen. Also es wird ein Unterschied sein, will ich jemanden mit einer latenten Tuberkulose vakzinieren, will ich jemanden als Kind vakzinieren. Also da gibt es ganz einfach große Gebiete und viel zum Arbeiten. Und Sie sehen hier, dass es also so schnell sicherlich keine zugelassene Impfung geben wird. Staph aureus, das nächste große Problem, Kind, vor allem MRSA, Staph aureus. Sie sehen, dieser Keim hat auch zahlreiche Toxine, zahlreiche Oberflächeneigenschaften, gegen die man entsprechend Impfstoffe entwickeln kann. Und das wollte man noch machen, nur bis jetzt hat es also nicht so richtig funktioniert, weil es ganz einfach so sind, dass opsonierende Antikörper, die meistens verwendet werden, wie bei Meningokokken, wie bei Pneumokokken, bei Staphylokokken ganz einfach nicht die Rolle zu spielen scheinen. Auch die zelluläre Abwehr dürfte da eine untergeordnete Rolle sein. Wir haben unterschiedlichste Erkrankungen bei den Staphylokokken. Wir haben auch eine Veränderung der Oberfläche. Die Staphylokokken besiedeln schon automatisch den Körper. Das heißt, hier einen entsprechenden Impfstoff zu entwickeln, ist sehr schwierig. Anstrengungen gibt es sehr viele. Bis in die Phase 3 hinein schon geschafft, aber dann wieder entsprechend vom Markt genommen. Jetzt im Jahr 2013 erst im JAMA publiziert. Der Impfstoff bei Patienten mit Sternum-Operationen, also bei herzchirurgischen Patienten, wo man Staphylokokkeninfektion verhindern wollte. Und da hat man also gesehen, dass also die Patienten, die geimpft wurden, eine höhere Mortalität hatten und auch höhere Infektionsraten. Bei Pneumokokken ein bisschen anders. Sie sehen, verschiedene Serotypen gibt es da, bis zu 91 verschiedene Serotypen, die da identifiziert sind. Wir kennen die Polysaccharid-Impfstoffe, wir kennen die konjugierten Impfstoffe. Und die tatsächliche Schutzwirkung, das wäre also die beste Methode, das nachzuweisen, das haben wir bei den wenigsten Impfungen. Meistens haben wir die Immunogenität, das sind also die Surrogatmarker, die Antikörper. Und wenn wir uns jetzt große Meta-Analysen zu diesem Thema anschauen, Pneumo 23, ich rede nur von erwachsenen Patienten, bitte, dann sehen wir, je besser die Studie durchgeführt wird, desto weniger Effekt hatte die Impfung auf die Entstehung von Pneumonie oder Todesrate. Und wenn wir es uns auch da anschauen, ältere und chronisch kranke Patienten, so sehen wir, dass die Impfung da leider nicht viel Effekt hat. Deshalb auch die konjugierte Impfung, die eine Impfantwort hervorruft, und zwar ein Gedächtnis. Und da möchte ich auf den Impfplan verweisen, vor allem bei Risikopatienten wird empfohlen, dass also die Patienten zuerst mit dem konjugierten Impfstoff, also mit dem Prevena 13 geimpft wird und dann nach etwa 8 Wochen mit den Pneumo 23, also mit dem Polysaccharid-Impfstoff. Bei nicht immunsupprimierten wird es nach einem Jahr empfohlen. Ob das wirklich so ist, ich weiß nicht, ich zeige Ihnen ein paar Daten dazu. Lebertransplantation, konjugierter Impfstoff 8 Wochen später mit dem PPV 23, also mit dem Polysaccharid-Impfstoff, hat also auf die Serotypentwicklung keinen Einfluss gehabt. Also das Priming hat nicht viel gezeigt. Wir haben es beispielsweise bei Lungentransplantierten probiert, wo also das Priming, der Unterschied war 8 Wochen zwischen den beiden Impfungen, nichts gebracht hat. Wir haben geglaubt, wir waren zu kurz in den Abstand, haben ein Jahr genommen bei Nierentransplantierten, also auch hier hat das Priming nichts gebracht. Also zuerst den konjugierten, dann den Pneumo 23, hat also in diesem Zusammenhang bei unseren Patienten, in unseren Studien da nichts gebracht. Das heißt, die Impfstrategie bei Pneumokokken, wir wissen sie noch nicht genau. Wie sollen wir wirklich, da gibt's, das ist ganz einfach noch ein ziemlich grauer Bereich, vor allem beim Erwachsenen. Bei Kindern haben wir da viel bessere Daten dazu, aber da wissen wir es nicht genau. Weil wir haben keine klaren Cut-Off-Werte für die Pneumokokken. Welche Antikörper sollen wir messen? Gibt es diese Hyporesponsiveness? Also da gibt es einiges an Daten, die noch nicht klar sind. Deshalb neue Impfstoffentwicklungen auch, beispielsweise mit diesem Whole Genome Sequencing, wo man ganz einfach das Genom hat der Bakterien und da den Impfstoff produziert. Und da ist doch ein massiver Fortschritt gelungen, nämlich ein Impfstoff gegen die Meningokokken der Gruppe B, der jetzt vor kurzem zugelassen wurde. Bexera nennt sich das, also wo also vier verschiedene Antigene drinnen sind, die mit dieser neuen Technologie entwickelt wurden. Und wir werden sehen, wie sich diese Impfungen auch bei Immunsupprimierten etablieren werden. Aber es gibt auch noch gegen zahlreiche andere Bakterien Impfungen, Versuche, Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, gibt es jetzt eine große Impfstudie, vor allem bei Intensivpatienten, bei beatmeten Patienten, die zu Beginn geimpft werden und man möchte ganz einfach die Pseudomonas-Besiedelung hemmen, pathogene E. coli, Krebsella pneumoniae, Enterococcus faecium, Acinetobacter pomani. Also überall dort, wo wir viel auch an Resistenz haben, dort hätten wir natürlich auch gerne Impfungen. Nur wir werden sehen, wie schnell sich das wirklich entsprechend durchsetzen wird. Die wir haben, was für Impfempfehlungen sollen wir da geben? Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Impfempfehlungen, zum Beispiel bei Splenektomierten. Da wissen wir, dass die ein erhöhtes Risiko haben für diese massive Sepsis, für dieses Overhelming Post-Splenektomie-Infektionssyndrom. Pneumokokken, Haemophilus meningokokken sind da die wichtigsten Keime. Und dagegen sollte geimpft werden. Am besten mindestens 2 Wochen vorher. Wenn man es weiß, bei einem Trauma geht es schwer, aber da sollte man es zumindest im Spital da machen, also dass man den Patienten vor der Entlassung noch impft, weil sie dann oft meistens nachher dann verloren gehen. Wie man revakzinieren soll und alles, ist nicht genau bekannt. Natürlich wäre die Bestimmung von Antikörpern vielleicht auch eine Methode, diese Patienten zu führen. Wir haben uns bei unseren Patienten einmal angeschaut, all die geimpft wurden mit Asplenie und wir hatten, Dr. Forst hat sich das angeschaut, in 7% kumulative Inzidenz von OPSI und diese Mortalität betrug 64%, aber es war die Pneumokokken gehabt haben, die haben überlebt. Also da hat die Impfung sehr wohl was gebracht. Es waren andere Infektionen, E. coli beispielsweise, die also die Patienten dann dahin gerafft haben, aber die Pneumokokken gehabt haben, die haben also diese Infektion überlebt. Wie schaut es bei Transplantation aus? Da gibt es sehr viele Gründe, auf die ich gar nicht eingehen möchte, genau warum man diese Patienten am besten schon vor der Transplantation impfen soll, weil natürlich die Gefahr nachher im ersten Jahr besonders hoch ist. Genau da können Sie aber nicht impfen oder sollten weniger impfen. Sie können keine Lebendimpfstoffe nachher geben. Deshalb wäre es bei diesen Patienten wichtig, vorher zu impfen, vor der Transplantation, vor allem die Virusimpfstoffe, sie aufzusättigen und zu sagen, Masern, Mumps, Röteln, dass die Patienten entsprechend geimpft sind. Wir haben meistens Zeit bei diesen Patienten, die warten ja auf einer Warteliste. Da wäre es also wichtig, die Patienten entsprechend zu impfen. Sie sehen hier die Empfehlungen dazu. Wie gesagt, Totimpfstoffe bei den Transplantierten können Sie verwenden. Das ist alles kein Problem. Die Lebendimpfstoffe sind also durchgehend kontraindiziert. Bei Stammzelltransplantation, Sie sehen, Transplantation ist nicht Transplantation. Bei der Stammzelltransplantation, egal ob autolog oder allogen, wird ganz einfach empfohlen, wieder die ganze Impfung zu beginnen. Die Lebendimpfstoffe, wenn Sie Graft versus Host Disease haben, frühestens 24 Monate später. Ja. Aber da sollte man Diphtherie, Tetanus, Polio mit 6-fach Impfungen, 5-fach Impfungen gleich zu Beginn anfangen, also nach 6 Monaten. Und Sie sehen hier, der konjugierte Impfstoff, die Pneumokokken, werden auch hier im Rahmen dieser Impfungen verabreicht. Es steht zwar drin, man hat keine wirkliche Basis dafür, aber das sind die Empfehlungen derzeit dieser Konsensuskonferenz. Bei HIV ist wiederum das Problem, wie hoch sind die CD14? Sind sie unter 200, haben wir extreme Probleme bei entsprechenden Infektionen mit Lebendimpfstoffen. Daher bei diesen Patienten keine Lebendimpfstoffe, vielleicht zuerst die Harttherapie machen, dann entsprechende Rekonstitution und dann die Patienten impfen. Totimpfstoffe, wie gesagt, sind durchgehend, kann man empfehlen, sind zu verabreichen, aber man muss sich immer vor Augen führen, dass die Abwehr reduziert sein kann. Genauso bei Influenza, FSME, Tetanus und Diphtherie. Bei onkologischen Patienten ähnlich, wenn es Metastasierte sind, also schwere onkologische Patienten, auch hier die Lebendimpfstoffe nicht zu verwenden, Totimpfstoffe können verwendet werden. Ich rede da von metastasierenden Karzinomen, also nicht in Situ-Karzinomen, da können Sie auch Lebendimpfstoffe verwenden, aber vor allem bei großen metastasierten Karzinomen. Großes Thema auch jetzt die Biologika und das Infektionsrisiko, beispielsweise TNF-Alpha-Blocker. Gibt es jetzt schon Richtlinien von der Arbeitsgruppe für entzündliche Darmerkrankungen? Da bakteriell, vor allem die Pneumokokkenimpfung, sollte da durchgeführt werden, aber auch natürlich Influenza, Varicellen, Hepatitis B sollte durchgeführt werden. Cortison, wie gesagt, äquivalent unter 20 Milligramm für 14 Tage, dann ist es also eine leichte Immunsuppression, dann können Lebendimpfstoffe durchgeführt werden. Bei höheren Dosen über längere Zeit sollten also keine Lebendimpfungen durchgeführt werden. Rituximab, CD20, sie entfernen alle B-Lymphozyten, MabThera, das heißt, da wäre es wichtig, vor der Therapie entsprechend zu impfen. Nachher geht es schon, wenn Sie schon einmal geimpft haben, haben Sie eine Antwort. Allerdings, wenn Sie vorher noch nicht geimpft haben, eine Neuimpfung bringt bei diesen Patienten sehr wenig. Das heißt, zusammenfassend, Impfung, Immunsuppression, ein Riesengebiet. Wir wissen sehr wenig dazu, Blackbox, weil es dazu sehr wenig an wirklichen Daten gibt. Wichtig ist die Bestimmung des Schweregrades der Immunsuppression. Generell, Totimpfstoffe können Sie verwenden, verabreichen Sie es eher, überlegen Sie es nicht. Das Einzige, was Ihnen passieren kann, ist, dass die Immunantwort nicht so stark ist, wie Sie glauben, aber Sie provozieren ganz einfach den Körper mit dem Antigen. Lebendimpfstoffe sind mehr oder weniger generell kontraindiziert. Wahrscheinlich brauchen wir kürzere Impfintervalle. Das Timing, wie gesagt, bei Transplantation, bei Antikörperverabreichung ist extrem wichtig. Und wichtig wäre natürlich auch entsprechend eine Kontrolle der Antikörper. Und ganz zum Schluss noch, es geht jetzt an alle eine entsprechende Information auch. Impfen Sie Ihre Patienten, vor allem die Immunsupprimierten. Wir haben es gesehen bei der Pandemie, bei der Befragung der onkologischen Patienten. Von 285 haben 260 die Impfung abgelehnt. Und das war in der Pandemiephase. Wenn war nicht da, sollte geimpft werden. Also es geht darum, die Patienten entsprechend aufzuklären und ihnen das dann zu empfehlen. Vielen Dank.